Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von The Real Pain. Wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen Deep Dive dieses Jahr und dazu haben wir uns jetzt den Markus Kuttner von CC Real eingeladen, der uns heute hoffentlich sehr viel über Asset Management erzählen wird. Markus, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und magst du dann gleich starten, was deine aktuellen Pains bzw. die aktuellen Pains im Asset Management sind. Herzlich willkommen.
Sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Ich habe sehr lange im Asset Management gearbeitet, bin jetzt in den letzten Jahren mehr in das Investment sozusagen gegangen und habe dort meine Erfahrungen sammeln dürfen, wobei wir natürlich bei unseren Erstellungen der Businesspläne natürlich auch sehr viel Asset Management Task mit einbeziehen, weil wir natürlich auch Repositionierungen, Refurbishments und natürlich alle Arten von Wertsteigerungen mit berücksichtigen müssen. Ich würde es gar nicht so sehr Pains nennen, sondern es sind einfach Herausforderungen, die im Prinzip in der ganzen Branche natürlich ersichtlich sind. Gewisse Unsicherheiten von globalen Märkten natürlich in Europa, Unsicherheiten, die uns aufgrund von globalen Überwerfungen natürlich entsprechend beschäftigen. Aber andererseits natürlich sind es auch dann Erwartungshaltungen von Investoren und Eigentümern, die natürlich auch zu Diskussionen führen, die relativ viel Innovation und auch Flexibilität bedürfen. Und in der operativen Umsetzung natürlich, was ganz wichtig ist, sind einfach die preislichen Komponenten, Personal, Ressourcen, die entsprechend notwendig sind und nicht immer verfügbar sind.
Ja, du warst ja sehr lange bei der CAIMO, hast international Asset Management betrieben und bist jetzt schon echt eine Weile, glaube ich, auch bei der CC Real, oder?
Naja, es sind 5 Jahre.
Ja, sehr vergeht. Was sind da eure Schwerpunkte? Ihr seid ja auch wieder international.
Genau.
Welche Assetklassen?
Also wir sind sehr international unterwegs. Unsere Assetklassen in den Strategien sind vorrangig Retail, auch Logistik seit einiger Zeit. Und wir sind auch im Debt Funding, also Private Debt unterwegs. Und lokal ausgerichtet, global ausgerichtet. Wir sind in den europäischen Märkten unterwegs. Wir schauen uns Retail in Italien an, in Spanien an, in Deutschland an. Wir machen Private Debt auch in Australien, was wir versuchen auch jetzt nach Europa zu bringen, weil wir der Überzeugung sind, dass das eine gute Zeit ist. Und wir bieten aber auf der anderen Seite natürlich auch in unseren lokalen Märkten auch für Dritte Asset Management Services an. Also insofern machen wir die Dienstleistung nicht nur für unsere Eigentümer, für unsere Investoren und Häuser, sondern auch für Dritte.
Ja, lieber Markus, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Asset Management ist für mich eine der olympischen Disziplinen in der Immobilienwirtschaft. Sehr herausfordernd, sehr umfassend. Deswegen werden wir heute nicht über alle Asset-Klassen streifen können. Deswegen würde ich vorschlagen, kannst du uns vielleicht sagen, spontan, was für dich so welche Asset-Klasse allgemein pauschal für dich die herausforderndste ist und da vielleicht auch wirklich die konkreten Pains oder Herausforderungen. Das würde uns sehr interessieren.
Also ob es die herausforderndste Asset-Klasse per se gibt, ich glaube, jeder Eigentümer von Immobilien hat mit gewissen Herausforderungen zu kämpfen. Wobei, wie gesagt, es ist ja gut, wenn man diese Herausforderungen hat, vor allem wenn man im Asset Management unterwegs ist. Es gibt ja auch dann Chancen und Möglichkeiten, Immobilien dann entsprechend anders zu denken, zu repositionieren. Ich glaube, ganz ein wesentliches Element, und das zieht sich über alle Asset-Klassen drüber, ist ein gewisser Umbruch, der doch sehr stark ersichtlich ist. Also man muss einfach viel schneller denken, viel schneller Innovationen entsprechend implementieren, und das ist natürlich in der Asset-Klasse Immobilie, wenn man jetzt das aus Investmentsicht sieht, natürlich schwieriger, weil Immobilie natürlich erstens einmal natürlich, wie der Name schon sagt, sehr immobil ist und das natürlich auch sehr kostenintensive Investitionen mit sich bringt, wenn man Asset-Management wirklich richtig denkt und umsetzt. Und da ist es, glaube ich, ganz egal, ob das jetzt Wohnen, Retail, Office, Logistik ist. Man muss immer wieder flexibel, innovativ sein und das Thema Asset Management als Dienstleistung sehen und auch leben. Und nicht nur sozusagen als Beiwerk zum Investmentprodukt Immobilie.
Okay. Was macht dann deiner Meinung nach einen wirklich sehr guten Asset Manager aus?
Dass er das Ohr am Produkt hat, an den Mietern hat, dass er kommunikativ ist, dass er im Gespräch auch erkennt, wo der Kunde, sprich der Mieter, hin will, was sozusagen die Zukunftspläne sind und entsprechend auch darauf reagieren kann, und diese Pläne auch dann in einer Kooperation gemeinsam umsetzen zu können.
Das heißt, ich würde jetzt dann die Aufgabe des Asset Managers so als Bindeglied zwischen Eigentümerinteressen und Nutzerinteressen sehen.
Natürlich,
oder?
Ja. Genau. Stark, ja.
Und wenn man jetzt vielleicht auf die Asset-Klasse Einkaufszentren, Retail geht, wie würdest du dann sagen, du musst ja dann nicht nur Eigentümerinteressen und Mieterinteressen, sondern auch Marktströmungen die ganze Zeit irgendwie im Auge behalten, oder? Weil du musst ja dann auch schauen, um die Eigentümerinteressen zu vertreten, welche Mieter brauche ich jetzt noch weiterhin und zusätzlich in meinem...
Ganz genau. Ist natürlich im Einzelhandel und im Retail natürlich wesentlich intensiver und stärker ausgeprägt als in den anderen Asset-Klassen. Aber es ist überall mehr oder weniger zu sehen, wie spielen. Die Marktströmungen sind natürlich irgendwie mit zu berücksichtigen. Und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, auch mit Innovation und Flexibilität. Im Gespräch kann man natürlich gewisse Marktströmungen, Tendenzen und Wünsche natürlich schon herausfiltern, mit guten und langjährigen Kunden ohnehin. Mhm. Man muss einfach das gewissen Mut haben, auch oft Eigentümern, Investoren, Prozesse, Produkte, Konzepte vorzustellen, die für die Zukunft wahrscheinlich besser funktionieren würden oder für die Immobilie dann einen besseren Outcome und eine Wertsteigerung mit sich bringen als wie altbekannte, traditionelle Konzepte. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Traditionelle darf man natürlich oder die guten Erfahrungen, die muss man natürlich mitnehmen, aber ich glaube, in unserer Zeit ist es ganz wesentlich, sich auch auf neue Themen einzulassen und da flexibel zu sein. Man sieht, wir haben so viel Umbruch wirtschaftlich, politisch, dass man natürlich da mit traditionellen Konzepten oft natürlich auf der Strecke bleibt. Das ist gerade im Asset Management wesentlich, dass man das mitdenkt.
Markus, das ist jetzt die perfekte, ungeplante Überleitung. Ich wollte nämlich und wir wollen in den Deep Dives 2026 auch in den einzelnen Bereichen über KI sprechen. Wir sind keine KI-Experten, die Sander beschäftigt sich da etwas tiefer als ich, aber es verändert ja jede Branche und jedes Feld der Branche. Gerade der Bereich Asset Management, Immobilienbewirtschaftung scheint mir aktuell inflationär mit Tools und Anwendungen überhäuft zu werden. Ganz allgemein einmal, wo siehst du da im Moment die Entwicklungen, die Veränderungen auch auf das Asset Management durch die künstliche Intelligenz und digitale Revolution? Und dann vielleicht noch eine kurze Anschlussfrage, wo siehst du die besten Anwendungsfälle für KI und kann es den Asset Manager ersetzen? Rhetorische Frage wahrscheinlich.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, es gibt das gleich, es gibt sehr viele Produkte, sehr viele Tools, die momentan auf den Markt gebracht werden. Das ist, ich glaube, nicht nur in unserer Branche so, sondern generell ein bisschen der Trend. Es wird halt einfach sehr viel ausprobiert. Und genauso wie es mit vielen anderen Technologien ist, werden sich möglicherweise einige Tools am Markt behaupten, weil sie halt einfach wirklich auch für den Nutzer dienlich sind und andere werden verschwinden, weil es einfach nur Spielerei ist. Ich glaube nicht, dass sie den Asset Manager an sich ersetzen werden können, weil irgendwer muss ja ein bisschen interpretieren. Und wie gesagt, also das kommunikative Element ist, glaube ich, ganz ein wesentliches. Man kann sie nur, man kann diese Tools am besten nutzen, um Daten zu bekommen über die Immobilie an sich, also was jetzt zum Beispiel ganz einfach Haustechnik anlangt, das ist ja ein wesentliches Thema, ESG, der ganze ökologische Aspekt ist da sicher ein ganz wichtiger. In der normalen kaufmännischen Tätigkeit ist es sicher bei Abrechnungen hilfreich. Natürlich Kundenströme zu erfassen im Einkaufszentrum oder beziehungsweise im Retail, in größeren Retail-Objekten. Da ist natürlich ein großer Anwendungsbereich, aber das war im Vorhinein auch schon mehr oder weniger ein bisschen implementiert. Also dieses Thema KI ist natürlich ein sehr interessantes und bringt natürlich auch sehr viel Innovation und ein bisschen einen Umbruch, aber mit den Themen selber hat man sich eigentlich in den letzten 20 Jahren schon beschäftigt. Das wird halt sozusagen ein bisschen einfacher, die Daten zu analysieren. Da ist, glaube ich, ein großer positiver Drive auch für die Zukunft drinnen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass der Asset Manager ja, ich meine, erstens ein Asset Manager hat ja meistens mehrere Objekte zu betreuen. Nicht nur, wie es beispielsweise der Center Manager ist, der ist ja nur ein Center. Und ich glaube auch schon auch, dass durch ESG und durch diese ganze Regulatorik wahnsinnig viele Daten da jetzt auch erstens gemessen werden können, Gott sei Dank, und andererseits, diese Daten musst du ja dann in irgendeiner Art und Weise auch auswerten und verarbeiten können. Und ich glaube, dass, also jetzt meine Nicht-Asset-Manager-Einschätzung, dass da die KI schon mittelfristig extrem hilfreich sein kann, diese Menge an Daten nämlich auch in irgendeiner Art und Weise auszuwerten.
Ja, natürlich. Nur darf man nicht vergessen, die Daten müssen auch irgendwo eingespielt werden. Und wir haben natürlich in der Immobilienbranche sehr, sehr viele auch noch, das sind ja gar nicht alte, aber ältere Objekte, wo man noch gar nicht die Sensorik oder beziehungsweise die Datenlage zugrunde hat, mit der man arbeiten kann. Also Daten sind oder beziehungsweise Datenanalysen sind immer so, nur so gut, wie sozusagen die Qualität ist, die auch eingespielt wird. Ja. Natürlich, das wird immer, das wird sicher einer der wesentlichen zukünftigen Punkte sein, die halt einfach auch in älteren Immobilien oder halt in Bestandsimmobilien Einzug finden werden, ist ja notwendig. Aber wie gesagt, ich glaube dennoch wesentlich ist, dass man eine Serviceleistung anbietet und da entsprechend auch mit gemeinsam mit den sozusagen Mietern, mit den Nutzern das bestmögliche Produkt entsprechend am Markt bringt. Und diese Produkte werden dann auch zeigen, dass sie natürlich eine Wertbeständigkeit haben, beziehungsweise auch überleben werden. Mhm. Alle anderen werden durch den Rost fallen.
Ja. Das ist sicher. Das ist immer so, ja. Ich habe jetzt noch eine blöde Frage, da erlauben wir die. Eine Definitionsfrage. Was ist der Unterschied zwischen dem Asset Manager und dem Hausverwalter?
Das ist die übliche Frage. Es gibt keine blöden Fragen übrigens. Der Asset Manager beschäftigt sich halt möglicherweise ein bisschen mehr, abhängig von den Immobilien, natürlich auch mehr mit den ökonomischen Themen als die Hausverwalter an sich. Hausverwaltung ist natürlich im Wohnbereich natürlich der Asset Manager, wenn man so will. Ja. Aber ich sage es mal in Commercial Real Estate, wenn man so schon sagt, sind Hausverwalter und Asset Manager im Idealfall eine perfekte Symbiose, um einfach das Haus zu managen und die Serviceleistungen auch den Mietern zugutekommen zu lassen. Also die müssen nicht zusammenarbeiten. Der Asset Manager ist Eigentümervertreter, kann man sagen, beziehungsweise erstellt neue Konzepte. Das ist sozusagen ein bisschen meine Definition, auch aus der Vergangenheit, so wie wir es eigentlich immer gelebt haben. Es war immer eine Kooperation.
Und um die letzten beiden Fragen eigentlich zu verbinden und abzuschließen, dann würde ich aus deinen Themen, wie KI eingesetzt wird, eher sagen, dass der Hausverwalter schon exponierter ist zur KI, wenn wirklich nur Daten verarbeitet werden, wenn administrative Tätigkeiten gemacht werden und der Asset Manager ja sehr stark der ist, der auch Entscheidungen treffen muss. Ja. Ich habe einen Satz die Woche gehört von einem KI-Experten, der gesagt hat, die KI kann keine Verantwortung übernehmen. Das wird ein ganz wesentlicher Bereich werden, wo der Mensch bleibt, weil irgendwer brauchst einen Markus Kuttner, der dann dem Eigentümer gegenüber sitzt und sagt, mach mal bitte, das sind die drei Varianten, ich rate Ihnen und wir übernehmen als Asset Manager die Verantwortung, wir machen A, B, C, oder?
Sicher, die Entscheidung wird letztendlich, also so wie es wir jetzt zumindest sehen, nach wie vor der Mensch treffen, ganz klar. Und ich finde es auch in Ordnung, dass man nicht alles sozusagen immer nur aus der Erfahrung der KI heraus irgendwie beurteilt. Also ein gewisses Gespür sollte man schon davon haben. Ich meine, momentan, es wird natürlich immer mehr und das wird exponentiell besser natürlich auch von der Datenlage her und die Auswertungen werden immer besser. Das sehen wir ja grundsätzlich auch, wenn wir unsere KIs auf den Mobiltelefonen und anderen Devices benutzen. Aber letztendlich muss man sich trotzdem überlegen, was gebe ich ein, welche Frage stelle ich und was ist dann der Output und kann der richtig sein? Also ein bisschen mitdenken ist, schadet nicht. Ja. Und das ist natürlich in dem Fall genauso. Ja. Nur darauf verlassen, was die KI sagt, würde mir nicht.
Ja, Deep Dive heißt auch 2026 die Rechenbeispiele werden fortgesetzt. Nein, das war ein Scherz. Im Ernst wollen wir schon mit dir ein bisschen kurz sprechen. Deep Dive heißt für uns auch ein paar so einen Einblick in so nicht Kennzahlen, aber sagen wir auch Veränderungen von Kennzahlen vielleicht zu sprechen. Und was mich da sehr interessieren würde, ich höre vom Markt, Stichwort, nehmen wir konkret Office zum Beispiel raus, Vertragslaufzeiten. Jetzt bist du doch schon trotz deines immer noch jugendlichen Aussehens relativ lang in der Branche. Sag uns bitte, was so aktuell so Trends sind, die anders sind als vor 10 oder 15 Jahren. Bei so klassischen handwerklichen Themen wie Laufzeiten, Miethöhe ist immer marktabhängig, ist klar und vom Objekt, aber Incentives, gibt es da irgendwelche Trends, wo du sagen würdest, das verändert sich gerade oder hat sich in den letzten 3 Jahren verändert?
Na, also das ist alles sehr, sehr marktabhängig und ist natürlich auch regional total unterschiedlich. Also wenn ich daran denke, wie zum Beispiel in diversen osteuropäischen Städten, wie zum Beispiel Warschau, mit Incentives gehandhabt worden sind, noch vor 10 Jahren, dann ist das komplett was anderes, also von der Basis her ein anderer Zugang gewesen, wie zum Beispiel in Wien oder auch in Prag oder in anderen Regionen. Also das ist sehr marktabhängig und sehr von den lokalen Gegebenheiten abhängig. Was sich sicher ein bisschen geändert hat, ist einfach das kurzfristige Denken vielleicht von Investoren und Eigentümern. Also es gibt's natürlich nach wie vor, aber Immobilie ist einfach viel mehr zum Investmentprodukt geworden, wo man natürlich auch versucht, kurzfristige Gains zu erreichen, höhere Returns zu erwirtschaften und einfach die Immobilie innerhalb kürzester Zeit auch wieder zu verkaufen. Und das bedarf natürlich einer anderen Herangehensweise als wie, ich sage mal, alteingesessene Eigentümer oder institutionelle Investoren, die einfach einen längerfristigen Blick auf die Immobilie und auf die wirtschaftliche oder wirtschaftliche Situation der Immobilie haben. Und das ist sicher ein Unterschied. Und abhängig von der zeitlichen Komponente, die man natürlich in der Immobilie sieht, werden halt dann auch entsprechend die Objekte anders beurteilt, beziehungsweise anders angefasst. Also wenn ich jetzt nur den kurzfristigen Gedanken im Sinne habe, dann werde ich wahrscheinlich mit Investitionen eher konservativer öfters umgehen, als wie wenn ich sage, okay, ich möchte wirklich längerfristig die Nachhaltigkeit im Blickfeld haben und nicht nur unbedingt auf die kurzfristigen Gewinne entsprechend schauen. Das ist sicher ein Trend, ja.
Ich habe schon gemerkt, du bist kein Freund von Pauschalantworten.
Nein, aber das ist, weil es schwer, das ist einfach wirklich sehr, sehr marktabhängig und auch entsprechend vom Objekt abhängig. Also wenn ich natürlich einen Leerstand habe und vielleicht eine schwierige Depositionierung vor mir habe und in dem Markt auch entsprechend Mieter suche, dann werde ich möglicherweise in der Verhandlung ein bisschen flexibler sein, als wenn ich, weiß ich nicht, in einem 20.000 Quadratmeter Bürohaus nur 200 Quadratmeter frei habe und ich weiß, mir laufen die Leute die Tür ein, dass sie dort rein können. Und von dem ist es halt einfach abhängig. Ich glaube nicht, dass es den Trend gibt, wo es hingeht. Wie gesagt, ich glaube, Flexibilität ist einfach immer notwendig. Man muss das Ohr am Markt haben und am Mieter haben und wie gesagt, auch von der Kommunikation und vom Verständnis der Bedürfnisse entsprechend ein bisschen was wissen.
Ganz kurz. Landwalker möchte ich aber trotzdem nicht lassen. es war ja doch bis 2022, würde ich sagen, bis der Zinswende, war es so, wie du gesagt hast, die Immobilien sind kurzfristig gekauft worden, ist kurzfristiger Ertrag interessant gewesen. Ich glaube, da war halt dann auch, man hat dann eher kurzfristige Laufzeiten auch vielleicht abgeschlossen, weil man halt eh gewusst hat, man dreht das Objekt schnell wieder. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich das jetzt, aber bitte korrigiere mich, wenn das aus deiner Sicht anders ist, dass das jetzt die letzten 2-3 Jahre sich wieder geändert hat hin zur Langfristigkeit. Jetzt kaufen sowieso meiner Meinung nach nur Investoren, die den langfristigen Blick haben und die eher langfristig halten möchten. Und da wird jetzt doch wieder einerseits auf ökologische Nachhaltigkeit, aber auch auf ökonomische Nachhaltigkeit Wert gelegt. Also dass die Mietverträge langfristig laufen, dass das bonitätsstarke Mieter sind und eher auf Sicherheit, oder? Was für einen Eindruck nicht?
Jein. Nicht unbedingt immer. Also natürlich, das hängt ein bisschen von der Mietsituation und von den Produkten ab. Also wir haben halt einfach, und da muss man halt einfach wirklich sagen, das ist in Wien anders als wie in anderen europäischen Städten. Wir haben erstens einmal nicht so wahnsinnig viel externen Zuzug. Das ist einer der großen, finde ich, Probleme, die wir haben.
Wie jetzt?
In Wien generell oder in Österreich. Ich meine, Österreich ist in Wahrheit auf der Landkarte momentan trotzdem nicht unbedingt das erste Land, wo Investoren oder Mieter oder Unternehmen hingehen.
Komisch.
Ja, das ist leider, das ist wirklich einer der großen Themen. Und wenn ich nicht so viel Produkt habe, werden sie natürlich auch Mieter wahrscheinlich länger binden wollen, um nicht unbedingt wieder in die Verhandlungssituation zu kommen. Das kann sein, muss aber jetzt nicht immer für alle Produkte gleich sein. Also ich glaube, das hängt auch sehr stark immer von der Strategie und von der Politik der Unternehmen ab. Aber ja, wenn man sagt, man hat früher also halt 5-jährige Verträge abgeschlossen und man sieht jetzt längerfristige Verträge, sprich 7- oder 10-jährige, dann ist das richtig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein genereller Trend ist. Natürlich, wenn ich jetzt einmal große Flächen anmiete, dann wird sich wahrscheinlich auch der Eigentümer, der natürlich auch in die Immobilie investiert, natürlich auch wünschen, dass man langfristig den Mieter drinnen hat, ganz, ganz klar. Und von dem abhängig wird es wahrscheinlich in manchen Fällen so sein, dass auch längerfristige Verträge abgeschlossen worden sind, weil halt einfach größere Institutionen halt sind bewegt haben. Ja. Aber ich sage jetzt einmal, Standard Midsize Mieter, da sehe ich jetzt weniger, dass da jetzt ständig 10-jährige Verträge abgeschlossen werden, sondern die sind trotzdem immer nur bei 5 Jahren und dann wird man halt wieder mal verlängern. Ja. Ja. In der Regel macht er das in Wahrheit auch nichts, weil wenn sich der Mieter im Haus oder in der Immobilie wohlfühlt und alles grundsätzlich in Ordnung ist und auch die Location passt, ist ja oft nicht der Bedarf da, dass man sie verändert. Das ist eine Kosten, die bei den Unternehmen entsprechend durchschlagen. Ständig irgendwie umzuziehen ist für das Unternehmen jetzt auch nicht unbedingt gerade sozusagen das Beste, soweit man jetzt nicht wirklich expandieren will oder muss. Und deswegen glaube ich, ist das relativ gleich jetzt rein von den Trends her, wie es von vor 10 Jahren waren, bis auf die Ausnahmen möglicherweise auf der Produktseite, dass halt einfach weniger Produkt vorhanden sind, dass sie der Mieter entsprechend absichern wollen.
Ein Thema müssen wir natürlich noch kurz streifen. Ihr seid Manager 2 sehr prominenter Retail-Objekte in Wien mit der Mall und der Millennium City, die ja augenscheinlich auch, also ich muss ja selber als Konsument sagen, sehr gut funktionieren. Aber es gibt ja wohl schon Veränderungen in der Gesamtlandschaft. Also das hat jetzt nichts zwingend mit einer Auslastung zu tun, wenn es ein gutes Produkt ist. Aber es gibt schon Änderungen im Retail-Bereich. Kannst du uns da ein, zwei Themen nehmen, die da beschäftigt? Also ist es so, Modehandel hört man, hat Mittelsegment hat ein bisschen ein Thema. Ihr besetzt das mit anderen Mietern. Kannst du uns da ein paar Trends mitgeben für unsere Retail-Interessierten?
Naja, ganz, ganz klar, Fashion ist unter Druck. Ja. Genauso wie alle, die sozusagen im Mittelsegment sich bewegt haben, das ist einfach unter Druck. Momentan ist alles, was auf der einen Seite des Preisspektrums ist, sozusagen Luxus wie auch Discount, besser Performer, also sind die besseren Performer. Wir sind wir sind immer recht aktiv und das ist genau das Thema Asset Management, so wie es wir denken, dass wir natürlich auch mit unseren Retailern ständig in Kontakt sind und versuchen da entsprechend wieder neue Trends und auch Mieter zu gewinnen. Wir haben einen sehr großen Fokus zuletzt auch gehabt, dass wir Flächen ins Entertainment überführen. So wird es dann auch in Graz Sport, Jumpparks und dergleichen, die entsprechend im Kommen sind. Und das ist natürlich was auch für die Kunden interessant ist. Also Kunden gehen dann nicht nur zum sozusagen klassischen Shoppen in Shoppingcenter, sondern einfach um was zu erleben und einfach die Freizeit zu verbringen. Und genauso soll es eigentlich auch sein. Also das Produkt Einzelhandel oder Shoppingcenter sollte ja auch den Bedürfnissen der Gemeinschaft, der Nachbarschaft entsprechend dienen. Und das funktioniert recht gut. Also wir sind recht zufrieden, so wie wir unsere Immobilien positioniert haben. Kollegen denken das ständig weiter. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, auch im Service, weil dadurch kommen natürlich auch Dritte auf uns zu, andere Eigentümer, die sagen, schaut euch einmal unser Produkt an, was hältst du davon? Können wir da vielleicht was verändern, können wir neue Konzepte machen? Und das setzen wir durchaus auch immer sehr erfolgreich um.
Ich möchte noch mal ganz kurz wirklich aufs Asset Management zurückgehen. Macht es einen Unterschied, Asset Management, oder was ist der Unterschied zwischen dem Asset Management in Österreich und beispielsweise in Polen oder in der Slowakei?
Gibt es einen Unterschied? Ja, natürlich. Wir haben in Österreich sind wir oft viel langsamer in der Umsetzung von neuen Konzepten.
Okay.
Das hat sich einfach meiner Meinung nach aus der Situation auch heraus ergeben, dass halt einfach in zum Beispiel Warschau wesentlich mehr im Development passiert ist. Es sind ständig neue Produkte entstanden. Man hat als Bestandshalter natürlich auch immer die direkte Konkurrenz zu neuen Developments gehabt. Und die Mieter und Unternehmen waren auch relativ flexibel, beziehungsweise sind natürlich auch von unseren lieben Kollegen oft auch sehr aggressiv abgeworben worden und haben halt natürlich auch den Wechsel im Auge gehabt. Ja. Das hat sicher dazu geführt, dass die Immobilien insgesamt einfach qualitativ höherwertiger waren und auch umgebaut worden bzw. entwickelt worden, als sie möglicherweise hier bei uns in Österreich entwickelt oder beziehungsweise ja gemanagt wurden, sagen wir so. Also wir haben natürlich auch sehr, sehr, sehr gute neue Entwicklungen auf den Markt gebracht, aber im Bestand ist man natürlich da jetzt nicht so sehr, ich sage jetzt einmal so direkt unter Druck gekommen, wie zum Beispiel in diesen Ländern, ja. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass man im Asset Management sicher aktiver und innovativer einfach auftreten hat müssen, als wie hier, ne.
Und auch wahrscheinlich schneller entscheiden hat müssen.
Sicher, ja. Klar, ja. Und da ist es natürlich, und deswegen sind jetzt, weil du vorher angesprochen hast, die Vertragslängen, da hat man halt einfach dann wirklich kürzere Vertragslängen gehabt. Also da hat man nur von dreijährigen Verträgen geredet, was in Wahrheit für Office-Immobilien ja ein Wahnsinn ist. Nur dazu, wenn man entsprechend dann die Büros dann auch immer wieder umbauen hat müssen. Also es war schon relativ kapitalintensiv, aber mit dem Service des Asset Managements hat man natürlich auch diese und das Selbstvertrauen, das wir gehabt haben, hat man natürlich auch diese Verträge eingehen können, wenn man gesagt hat, naja, ihr werdet sowieso zufrieden sein mit dem, was wir euch anbieten und ihr werdet ja über die 3 Jahre hinaus bleiben. Und das haben wir die eigentlich zum Großteil eigentlich auch immer wieder geschafft. Und deswegen ist einfach auch der Zugang dort zur Immobilie und zum Management einer Immobilie ein Antrag wesentlich bei uns.
Hat sich das verändert jetzt die letzten Jahre? Hat sich das so angeglichen? Oder?
Das hat sich sicher angeglichen. Ja. Also die Vertragslaufzeiten dort sind auch länger geworden. Also es ist natürlich immer nur ein gewisser Druck da, aber auch aufgrund der ganzen natürlich wirtschaftlichen Lage ist jetzt, ich sage jetzt damit, die Entwicklertätigkeit ist sicher nicht mehr so hoch, wie es noch mal war vor 15, 20 Jahren. Also das ist immer ganz klar. Aber nach wie vor die Produkte, die es dort hingestellt haben, die sind wirklich, wirklich gut und qualitativ oft höherwertiger als immer Österreich in Deutschland oder in unserer sozusagen, ich sage jetzt einmal, pauschal westlicheren Region findet. Mag den Ausdruck zwar nicht, weil es ist in Wahrheit dieselbe Region, aber rein von der fundamentalen Ausrichtung hin.
Darf ich da noch kurz einhaken, bevor der Alex hat auch schon so Luft geschnappt. Wir haben ja damals, wir kennen uns jetzt schon länger, als man zugeben möchte, wir haben ja damals immer gesagt, Wien soll so die Drehscheibe in den Osten werden. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass Wien das total verpasst hat damals. Und kann das diese Schnelligkeit und diese Entwicklung, die sich halt dann in Polen zum Beispiel ergeben hat, kann das der Grund sein, warum Wien da halt einfach weil Wien einfach träge und langsam ist, diesen Anschluss verpasst hat, die Drehscheibe in den Osten zu werden?
Ja, ich würde es gar nicht sagen, dass jetzt Wien träge war, aber es hat halt einfach mehrere Gründe den Ausschlag gegeben, wahrscheinlich, dass wir den Anschluss tatsächlich verpasst haben. Und das ist ja gerade in der jetzigen wirtschaftlichen Situation auch schwierig. Und das merken eh alle. Also das ist ja jetzt nicht nur in der Immobilienbranche so, sondern es ist generell so, dass es halt kaum neue Unternehmensansiedlungen gibt. Ich meine, die Unternehmen, die da sind, die werden, die sind zufrieden und die werden das, soweit es möglich ist, natürlich aufrechterhalten. Aber es redet keiner davon, dass er expandiert. Das sieht man generell so auch in der Industrie. Und da ist halt einfach ja, ein bisschen mehr politischer Wille auch gefragt, das einfach in die andere Richtung zu drehen und da gewisse Anreize zu geben und einfach den Unternehmen einfach auch zu helfen, eine Betriebsansiedlung und das Wirtschaften einfacher zu machen bei uns. Aber es ist richtig, ja, also viele der sozusagen CE-Headquarters sind einfach abgewandert. Ja. Die gibt es nicht mehr und Wien ist in Wahrheit diesbezüglich nicht mehr relevant.
Absolut. Sehe ich auch so.
Ja, ich wollte eben da noch anschließen, weil ich habe auch nachgedacht, wie lange wir uns kennen und du warst damals ja bei der CMO auch du warst für Osteuropa auch zuständig, oder? Asset Management. Und das ist ja unglaublich. Also Österreich waren ja die absoluten Pioniere, die großen börsennotierten Gesellschaften haben, glaube ich, in Summe 20 Milliarden an Immobilienvermögen in Osteuropa gehabt. Ich habe jetzt den Eindruck, Osteuropa beginnt jetzt wieder in Hamburg an der Donau. Ich glaube, Österreicher investieren fast überhaupt nicht mehr in Osteuropa, also ein kompletter Wandel. Meine Frage ist jetzt aus Sicht des Asset Managers, die war damals auch in der Bewertung unterwegs, auch in diesen Märkten, siehst du da, hat sich einfach dieser Markt, also nehmen wir dein Segment Asset Management, waren das nur strategische Entscheidungen von Investoren, über die wir jetzt heute, glaube ich, das nicht diskutieren, sondern nämlich wir ziehen uns da zurück und es gibt da noch einen Eigentümer und der will nicht mehr? Oder hängt es auch damit zusammen, dass sich die Märkte selbstständig einfach auf ein Niveau entwickelt haben, wo sie gesagt haben, wir sind lokal zu stark und haben unsere ganze Kompetenz und Know-how, wir brauchen jetzt nicht mehr einen Investor international, der uns da zeigt, wie es geht und der das alles umsetzt? Was ist deine Interpretation?
Das ist sicher beides der Fall. Einerseits haben sie die Märkte natürlich entwickelt. Ich meine, wir reden da von Ländern, die natürlich viel größer sind als wie Österreich und natürlich da entsprechend mehr wirtschaftliche Relevanz in Europa haben als wie Österreich und Wien. Das ist sicher so. Und andererseits haben sie natürlich auch die Player total verändert. Ja. Also ich sage jetzt langfristige oder beziehungsweise börsengelistete österreichische Unternehmen gibt es momentan nicht wirklich, beziehungsweise nicht in der Form, wie wir es gekannt haben. Und da haben halt einfach andere Investoren sozusagen das Ruder übernommen. Und die Ausrichtung und die Strategie ist halt einfach andere gewesen. Ja. Und da hat halt dann in vielen Fällen einfach einmal das eine oder andere Land oder die Region keine so große Rolle gespielt. Für andere ist es natürlich wieder interessant gewesen, nach Polen, Prag, Slowakei oder wo auch immer hinzugehen. Aber das ist eine ganz normale Entwicklung. Ja. Die einen sehen halt sozusagen in Südeuropa mehr Möglichkeiten aufgrund von ökonomischen Gegebenheiten und aufgrund von Opportunitäten und die anderen sehen es halt in Osteuropa. Aber es ist sicher so, dass sie die Player einfach geändert haben. Also
Das ist sicher ein starker Grund, warum da halt einfach auch sehr viel Verschiebung einfach stattgefunden hat. Und natürlich sind natürlich auch lokale Player in diesen Regionen natürlich entstanden, die durchaus sehr gewichtiger dort unterwegs sind und investieren. Und damit hat natürlich dann sozusagen der österreichische Arm an Relevanz verloren, ja, ganz klar, sicher so.
Darf ich mal Sandras Thema einleiten? Wir kommen schon gegen das Ende. Vielleicht das letzte Thema Nachhaltigkeit, da würde mich ganz einfach interessieren. Wir bekommen sehr unterschiedliche Signale von unseren Interviewgästen, was den Druck der nachhaltigen Aspekte auf ihre Tätigkeit ausübt. Also manche sagen, das nimmt total ab und ist nicht so wichtig. Dann gibt es andere, die sagen, das wird immer stärker. Ja, wir nehmen jetzt den Bankenbereich einmal dafür her. Von deinen euren Stakeholdern, also Investoren, Nutzern, Mietern, Gäste vielleicht also Besucher sagt man, Shoppingcenter, wo ist da der stärkste Moment, die stärksten Bewegungen, Druck? Kannst du da was dazu sagen, ein Gefühl zu bekommen? Ist es überall gleichmäßig oder wo kämpft ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit im Moment am
meisten? Kämpfen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Punkt und der wird sich jetzt nicht abnehmen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz verliert. Ganz im Gegenteil, wir haben ja unsere Ziele definiert, wir müssen die alle erreichen, auch die Länder müssen die erreichen und wenn es die Länder erreichen müssen, müssen sie es auch in irgendeiner Art und Weise umsetzen und das ist ja auch gesetzlich verankert. Das heißt, man muss sie entsprechend auf das Thema zubewegen, man muss sie einlassen, man muss innovativ Konzepte finden, dass man das auch umsetzt. Andererseits darf man nicht nur einfach immer, mir kommt auch mal vor, dass dieses Thema Nachhaltigkeit und ESG wird einfach einmal drüber gestülpt und man weiß aber eigentlich nicht wirklich, was man damit anfangen sollte und wie man es umsetzen sollte. Und das ist das, was mich oft ein bisschen stört an der Diskussion. Also Nachhaltigkeit ja, dann muss man es aber entsprechend auch wirklich auch technisch umsetzen können und das muss auch realistisch sein, dass man es umsetzt. Also ich kann jetzt nicht sagen, natürlich, ein Einfamilienhaus ist wahrscheinlich leichter, autark hinzustellen, logischerweise auf technischer Basis, auf der technischen Basis bezogen, als wie ein 20.000 Quadratmeter Bürogebäude, das allerdings auch alle Stückchen spülen sollte und natürlich auch entsprechend viel Energie verbraucht. Und dieser Realismus, der muss in Wahrheit einkehren bei allen, aber der meiste Druck kommt, wie du gesagt hast, halt Druck, aber die Fragen kommen vorrangig natürlich aus dem Bankenbereich und aus Investorenbereiche, die natürlich ihre Ziele da entsprechend darlegen müssen und veröffentlichen müssen. Ja.
Kurze Ergänzungsfrage, du bist ja sehr stark am Mieter und Nutzer. Das würde mich wirklich jetzt interessieren, ist es so, weil das wissen wir alle, Regulatoren und ja, und das drüberstülpen, ja, wie du es jetzt teilweise nennst. Ist es so, dass es vorkommt, dass ein Mieter zum Beispiel sagt von einem Shoppingcenter, was tut sie eigentlich in dem Bereich? Mhm. Ist das so?
Ja, sicher. Also nicht nur im Shoppingcenter-Bereich. Also das ist natürlich bei größeren Unternehmen genauso ein Punkt, der erfüllt werden muss, dass man eben in der Nachhaltigkeit sie positioniert und das natürlich auch entsprechend positiv bewerten kann und ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ja klar, sowieso. Also wie gesagt, ich würde sagen, das ist ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist. Das wird in Zukunft noch viel wichtiger sein. Vor allem, ich finde es extrem spannend, wie man mit dem Thema in Bestandsimmobilien umgeht. Da wird es sehr interessant werden in Zukunft, was man da für technische Lösungen finden wird müssen. Andererseits, glaube ich, muss man einen gewissen Pragmatismus manchmal an den Tag legen, weil viele Themen wird man nicht innerhalb von einem Jahr umsetzen können, sodass eine Immobilie komplett nachhaltig wird. Also es bedarf da sehr viel an Diskussion, auch mit Finanzinstituten, mit Investoren, mit Mietern, dass man zwar das Ziel nicht aus den Augen verliert, aber das Ganze auch realistisch angeht und auch dann auch wirklich umsetzen kann und nicht nur drüber redet.
Aber das wäre dann wahrscheinlich die Hauptaufgabe vom Asset Management.
Natürlich, sowieso, ja.
Absolut. Und wie geht es hier mit euren Bestandsimmobilien um? Ihr habt ja Objekte, die jetzt nicht mehr unbedingt die neuesten sind. Habt ihr da schon gewisse, keine Ahnung, CO2-Farbpläne oder kalkuliert ihr schon mit CO2-Zertifikaten?
Nein, aber wir haben natürlich, also was immer ganz wesentlich ist, ist, dass man natürlich das Kostenthema natürlich irgendwie mitdenkt. Wichtig ist, dass man kosteneffizient eine Immobilie beurteilt. Wir versuchen natürlich, soweit es möglich ist, mit natürlich alternativen Energien entsprechend zu arbeiten. Und sind da eigentlich ganz gut auf dem Weg, muss ich sagen. Also wir haben diesbezüglich überall unsere Gebäude zertifiziert auf höchstem Niveau. Wir haben auch selbst Auditoren im Haus, die das durchführen. Also wie gesagt, nicht nur für uns, sondern auch für externe Unternehmen. Und damit können wir das Thema Nachhaltigkeit natürlich einerseits für uns, aber auch für andere recht gut abdecken und das auch wirklich auch darlegen und beweisen, dass wir das natürlich entsprechend umsetzen können.
Zeit vergeht wie im Flug. Ich muss es jedes Mal wiederholen.
Ja.
Abschluss.
Abschluss, ja bitte. Abschluss.
Also für mich war es sehr umfassend.
Ja, voll. Also wir haben wirklich alles gestriffen.
Und trotzdem ein paar Deep Dives. Ja. So einzelne Deep Dives. Ja, ja Markus, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. So, extrem schnell vergangen heute Zeit. 40 Minuten. Vielen Dank und ja. Ist das, was wir immer sagen, oder? Wir dürfen dann vielleicht dich in einem gewissen Zeitraum, kurzfristig, ein, zwei Jahren, fragen, wie so, was sich da in der Zwischenzeit getan hat.
Genau.
Ich bin mir sicher, wir werden mit dir und nicht mit einer KI darüber sprechen.
Ich hoffe.
Mit einem Avatar dann wahrscheinlich.
Avatar. Ja, und bis dahin.
Super. Vielen Dank auch von meiner Seite, Markus. Danke. Und das Thema Nachhaltigkeit möchte ich unbedingt noch einmal reden mit dir, wie es dann die Asset Manager umgesetzt haben. Dann bin ich schon sehr gespannt. Dann bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank.
Danke.
War mir eine Freude.
Danke.